Herzlich willkommen bei
«Zichtel Mächtel»,
dem Schweizer Tech-Podcast.
Folge 307 mit mir, Philipp Rüegg, mit dem Luca Fontana.
Hallo.
Dem Samuel Buchmann.
Hallo zusammen.
Und heute mit einem Ehrengast anlässlich zum 25. Jubiläum von Digitec, am Oliver Herren.
Hallo.
Ja, willkommen. Danke, dass du uns besuchst. Das genau im Mai, am 8. Mai, um genau zu sein, 2001, ist ja digitec.ch live gegangen, gegründet von drei Nerds, wie man es ja dort schon so oft gesagt und gehört hat. Und eben, du bist einer davon, du bist der CIO, der Chief Innovation Officer. Und was mich gerade als erstes interessiert, eben, ihr werdet immer so als Nerds bezeichnet. Wie viel Nerd steckt immer noch in dir?
Ja, ist eine gute Frage, wenn man es definiert. ist es schwierig zu sagen, wenn man nicht von außen drauf schaut. Aber wahrscheinlich schon ein gewisser Teil.
Also du hast immer noch viel, ihr habt ja das Ganze ja angefangen, weil ihr auch selber viel gamed habt und dann auch Sachen, also eigene PCs verkauft habt. Wie viele Games heute noch? Ist überhaupt noch Zeit als Chef?
Ja, ab und zu vielleicht am Abend so mal 2 Stunden. Aber pro Woche würde ich sagen, gibt es nicht, lange jetzt nicht für mehr als 1-2 Sessions.
Das heisst, du bist immer noch am Cyberpunk dran vermutlich?
Nein, das habe ich schon fertig. Momentan spiele ich gerade das Commandos Reboot, das noch witzig ist.
Ah, cool, ja.
Das sind ja alle so, ja, angezockt.
Stimmt, ja. Das ist noch, das, über das haben wir auch mal geredet im Podcast, ja.
Und wann hast du letzte eigene PC zusammengebaut?
Ja, den, den ich daheim habe, den ich drauf spiele, habe ich selber zusammengebaut. Aber das ist jetzt auch schon ein Zeitchen her, was ist das? Keine Ahnung. PCs haben immer länger, brauchst du nicht so häufig wie früher einen neuen. Aber es ist sicher schon mehr als 5 Jahre her.
Ja, so wie die RAM-Preise und Speicherpreise explodieren, bist du vermutlich dann eigentlich noch der Einzige, der sich einen neuen kaufen
kann. Ja, vielleicht könnt ihr es auch wieder mal runter.
Nur weil gerade Steam Deck ist aber gerade heute ja um 200 Franken teurer geworden.
Es wird, ah, schon.
Es wird ein teures Hobby. Ist
gut. Ja, das, ich habe eine andere Einstiegsfrage. Der Steve Wozniak hat bei Apple berühmterweise die Mitarbeiter Nummer 1. Das hat Steve Jobs einmal irgendwann so hässlich gemacht, dass er seine auf 0 geändert hat später. Und wir haben bei uns ja auch Mitarbeiternummern. Das wissen die Menge auch gar nicht bei uns. Ich habe zum Beispiel Nummer 383, weil ich vor 15 Jahren schon mal da gearbeitet habe. Also eine relativ tiefe Nummer. Da können die anderen zwei nur davon träumen. und jetzt sind mich natürlich wundert, was hast du für eine Nummer? Hast du 1, 2 oder 3 oder haben die ja gar keine?
Es funktioniert auch per E-Mail. Gell? Du kannst die Nummern nehmen, @digit.ec oder galax.us und dann kommt es an.
Ah, das Lifehack.
Bei mir wäre es Nummer 2.
Du bist Nummer 2, okay, ah, spannend.
Der Flo ist 1.
Ist der Flo Nummer 1?
Ich weiß es einfach gar nicht. Es kann auch sein, dass der Index nicht, dass wir einen verpasst haben oder so, aber wir müssen nachschauen.
Ist 0 in dem Fall noch frei für mich? Kann ich sie noch kaufen irgendwie?
0 ist glaube ich noch frei. Ich weiß nicht, ob es unterstützt wird.
Kann ich auch denken, vielleicht könnte man es machen wie bei den Autonummern, weißt du, so Versteigerungen und dann kann man für eine tiefe Nummer bieten, weil ja, wenn ein Mitarbeiter nicht mehr da arbeitet, dann müssen ja die Nummern frei werden. Dann kann man
das stimmt.
Eben nicht, wie du mir ja siehst. Ich kann ja, weißt du, wieder kommen und ich kann sie wieder bekommen.
Das stimmt, ja. Okay, dann müssen wir vielleicht mal, das müssen wir vielleicht mal drüber schauen.
Ja, wir machen mal da eine Auktion, wir machen die Aktion. Wenn du ihr Digitec verlässt, kannst du sagen, meine Nummer steht frei. Ich kann bieten, je nachdem.
Genau, ja. Aber vielleicht mal zurück zu den Anfängen. Ihr habt ja eigentlich gar nicht einen Shop ursprünglich machen, sondern ihr habt eigentlich einen Club machen.
Ja, also ganz am Anfang war das sicher mal ein Thema, wo der Florian und ich zusammen beim Computer Express geschafft haben. Dann sind wir ab und zu in Clubs und haben gefunden, das wäre doch eine Idee, selber einen aufzumachen. Haben ein bisschen recherchiert. Dann gesehen, dass es Startkapital braucht. Und das war schon eigentlich ein Grund gewesen, warum wir angefangen haben, PCs zu verkaufen. Aber wir sind dann bei dem geblieben und haben gefunden, das ist der bessere Weg.
Ich wollte mit PCs verkaufen, uns Startkapital zusammenkrümeln, um nachher einen Club zu gründen.
Ja, genau.
Mhm. So, ja, jetzt habt ihr, glaube ich, genug Startkapital, würde ich sagen. Kommt denn noch der Digitec Galaxus
Club? Ja, genau, würde ich sagen. Hat es den Club noch irgendwann gegeben, oder ist der...
Nein.
Ich glaube, also darum machen wir jetzt einfach die legendären Digitec und Galaxus Partys für die Mitarbeiter. Ist das euch ein Ersatzclub, oder?
Ja, kann man so sagen. Aber das Interesse hat sich sicher ein bisschen gewandelt.
Es ist so, ja. Wo haben ihr eigentlich euren ersten Standort gehabt? Oder erste, ich sag mal, die erste Digitec-Filiale?
Ist an der Seebahnstrasse. Das ist in Wiedeken, oder? Und dann an der Baslerstrasse in Altstetten. Ah, dort sind wir dann nochmal gezögert im Gebäude. Mhm. Und dann sind wir da an die Pfingstweidstrasse gekommen. Aber die ganze Firma war vorher die Hälfte oder noch weniger von dem, wo jetzt der Laden ist. Dann haben wir im Gebäude können wachsen. Und irgendwann haben wir dann das neue Lager in Kleidertingen dazu genommen. Das ist wie ein, neben dem Standort Zürich, ist das wie ein relativ gesehen einer der grössten Schritte gewesen. Da haben wir quasi von Uni-Lager gewechselt zu, wir arbeiten mit einem Zentrallager, wovon irgendwie von, was haben wir in Zürich gehabt, keine Ahnung, 500 Quadratmeter oder so. Und dann haben wir dort 3000 dazugenommen und für so Flächen musst du meistens ein bisschen längerfristige Mietverträge abschliessen. Mhm. Das ist jetzt wahrscheinlich relativ gesehen eines der grössten unternehmerischen Risiken gewesen, weil wir haben quasi gewusst, wir müssen wachsen. Mhm. Das war ja alternativlos gewesen.
Ja.
Was sind die?
Also, weil ihr müsst wachsen, weil sonst wie nicht rendiert hat mit den kleinen Stückzahlen, oder was ist?
Also sonst wäre das Lager zu teuer gewesen, ja.
Ja, ja.
Also wir haben das Lager genommen, in der Annahme, dass wir stark wachsen,
ja.
Einigermaßen. Und das Lager war schneller ausgelastet gewesen, als gedacht. Darum haben wir dann irgendwann wollen als Ablösung gebraucht.
Ja.
Die Probleme haben wir heute immer die gleichen eigentlich. Das zu wenig Lagerkapazitäten haben, oder?
Ja, das ist seither, das ist eigentlich von Anfang an immer ein das Thema. Auch jetzt, das folgt.
Aber sind ihr überrascht vom, denn vom Wachstum? Also, weil, ich meine, es hat ja, ist, haben ja nicht jetzt so, sozusagen etwas komplett Neues gemacht. Es hat ja dort schon Online-Shops gegeben, aber irgendwie Digitec hat trotzdem irgendwie den Nerv getroffen, oder?
Ja, also wenn, wenn du selber in der Situation bist, bist du ja nicht so überrascht, wie wenn du bei den Kindern merkst, dass sie wachsen und grösser werden, weil es ist immer ein kleiner Schritt. Und das siehst du eigentlich wie erst, wenn du zurückschaust oder wenn jemand von außen drauf schaut, ah, das ist schnell gegangen oder das ist viel passiert. Aber wenn du wie so im Tagesgeschäft bist, kommst du das wie gar nicht so mit über. Oder? Es wird einfach immer ein bisschen mehr. Wenn es nach jeden Tag oder jede Woche ein bisschen mehr wird, ist es nach einem Jahr dann schon noch um einiges mehr geworden. Aber so in der Situation, ja, ist jetzt nicht etwas, was du jetzt mega aus meiner Sicht bemerkst.
Was mich auch noch interessieren würde, für das habe ich Digitec früher auch oder ist Digitec doch auch bekannt gewesen, die ganzen Grauimporte. Es hat einfach so viele Produkte gegeben, die jetzt gar nicht gegeben in der Schweiz. Und dann ist einfach, hast du immer gewusst, Digitec wird sie schon organisieren. Also, wie hat sich das ergeben? Also, wie sind wir auf das gekommen, das zu machen? Oder wie hat das überhaupt funktioniert?
Also, wir haben schon Zeit investiert, um die Hersteller im Ausland anfragen und zu sagen, hey, können wir irgendwie bei euch einkaufen? Ich glaube, wir haben, wenn ich es nicht falsch im Kopf habe, Corsair haben wir als erste in die Schweiz gebracht. Und die sind aber nachher zu einem Disti weitergegangen. Das war dann wie fast effizienter gewesen, insgesamt, dass es über einen Distributor gelaufen ist. Dann hat es mal noch so wassergekühlte Gehäuse gegeben, ich weiß nicht, die kamen nicht mehr, Coolens. Und die musste man importieren, das ist eigentlich eine relativ grosse Menge nehmen. Das ist so ein bisschen, die Filialen waren vollgestellt mit diesen Gehäuse von Coolens. Und hat auch das Risiko eigentlich genommen, dass wir die an Lager genommen haben. Zu uns kam, dass wir zum Teil neue Marken importiert haben. Und das andere Thema für Grauimport war, dass aktuelle Importeure in der Schweiz eigentlich versucht haben, den Markt abzuschotten von neuen Online-Shops, die vielleicht auch den einen oder anderen Preis haben wollen senken unter den Marktpreisen der Schweiz. Und dann musst du eigentlich Grau importieren im Ausland über Distributoren, Subdistributoren und was auch immer für Kanäle, aus was auch immer für Gründen die Ware gekommen ist.
Und
meistens ist der Hintergrund, dass irgendjemand ein Bonusziel hat und dann noch ein bisschen Ware muss irgendwo in den Markt drücken. Also halt der negative Effekt von nicht idealen Anreiz.
Ich glaube, wir sind doch auch jemand von den Ersten gewesen, der das iPhone angeboten hat, oder nicht? Habe ich das falsch in Erinnerung?
Ja, also neben dem Provider, oder?
Ja.
Jetzt hast du ein iPhone so kaufen. Ja, genau.
Ich weiß es noch, weil ich bin dort im Shop gewesen und dort hast du wirklich so einen gekommen mit einem Palett voll iPhones und hat die bei uns im Shop abgestellt.
Aber wie ist das angekommen bei, also ich glaube, das hört man heute zum Teil auch immer noch, aber wie ist das angekommen bei den Herstellern? Weil genau die Wege sind ja auch schon so, wie du sagst, das ist so aufgeleist, oder? Es funktioniert und alle profitieren, außer eben die Kunden. Aber wie ist denn so das so angekommen bei den Herstellern, dass ihr plötzlich da an denen vorbei das Zeug verkauft?
Ja, also im Durchschnitt sind die Hersteller opportunistisch, oder? Also sie haben nicht eine klare Strategie und sie denken dann nicht wahnsinnig langfristig im Schnitt, sondern wenn einer gross ist, dann agieren sie einfach im Sinn von dem grossen Kunden. Also darum passiert es ja immer wieder, dass ein Hersteller dann doch zu abhängig wird von einem Verkaufskanal, wie Amazon in Deutschland oder so. Weil wenn er ja eine Strategie hat, würde er vielleicht schauen, dass er andere Kanäle auch fördert. Aber das passiert nicht so häufig aus meiner Sicht. Also momentan passiert das Gleiche wie früher in der Schweiz, passiert jetzt uns in Deutschland noch häufig, dass ein Hersteller findet, wieso muss jetzt noch ein neuer Anbieter in Deutschland andere Preise haben und günstiger sein, wie zum Beispiel Amazon, das wollen wir nicht, oder der braucht es doch nicht. Also es ist eigentlich interessanterweise ist der Markt recht konservativ und innovationsbremsend. Also es braucht relativ viel Energie. Du musst immer wieder dranbleiben, dass eigentlich das Kundenbedürfnis wahrgenommen wird. Weil wenn du ja wie einen Kanal hast, wo genau zwei, drei Elemente in der Kette gut verdienen, dann gibt es eine gewisse Trägheit. Ja. Das ist noch spannend.
Ja, klar, die werden natürlich alle ein bisschen so den Status quo, wo alle profitieren, erhalten und irgendjemand, der da disruptiv reinkommt. Das habe ich einmal auch so mit Gesprächen, auch bei mir mit den Herstellern, wenn sie einmal reden. Das ist genau das so, «Ah oh Gott, jetzt hat der wieder irgendeine Aktion gemacht, dann kommt der und möchte auch einen tieferen Preis und dann hat der das auch gesehen und verlangt das und am Schluss gehen alle tief hin und ich will doch nur meine Marge auf meine Produkte. Ich will nicht da überall mit allen Preisverhandlungen machen und immer noch tiefer und noch tiefer.» Oder gerade so bei Fernsehen, oder? Am Anfang sehr hoch im Preis und ein Jahr später ein totaler Preiszerfall und die Hersteller bremsen das, versuchen das immer wirklich mit aller Macht abzubremsen, dass der Preis nicht innerhalb von den ersten Monaten schon zurückgeht, sondern dass wirklich wenigstens ein Jahr lang an dem Ding etwas verdienen und dann in einem Jahr nachher, ja gut, dann kommt die neue Ware und dann muss das alte weg. Das ist schon eine
krasse. Interessanterweise ist es nicht einmal so fest der Hersteller selber, weil er hat, dass man den hat, es ja relativ einfach. Er kann einfach sagen, wenn du den Fernseher willst, kostet es den Preis. Mhm. Aber dass er aus irgendwelchen Gründen den Kanal schützen will, wo er das Gefühl hat, die sind mega wichtig. Also das ist halt relativ lang. Mhm. Ja, Retail ist viel wichtig, weil online, das wird eh nichts und die Leute kaufen nie einen Fernseher online, die wollen den im Laden sehen, mit Beratung und alles. Dann eigentlich extrem lang gebraucht, um zu erkennen, dass das gar nicht so ist. Dann versuche ich jetzt im Prinzip einen Kanal zu schützen, wo wahrscheinlich der Kanal selber Druck macht und sagt, hey, ihr müsst euch schützen. Das ist eigentlich wie, also sie arbeiten wie gegen die Zeit.
Ja.
Was zum Teil manchmal ein bisschen seltsam ist.
Aber ihr sind sicher jemand, die mal den Hersteller und so auf die Füße treten, also auch mit so neuen Sachen. Wir haben ja zum Beispiel jetzt bei uns, wie ja Preisentwicklung angezeigt oder Garantiefälle und so. Und ich nehme an, das ist jetzt nicht etwas, was die Hersteller sich gewünscht haben, oder? Das die einen vielleicht
Nein.
schon.
Also es ist klar, einfach, schon, ja. Dass wir Transparenz schaffen für den Kunden und dass der Kunde fair kann die Hersteller vergleichen. Und aus Sicht von einzelnen Herstellern, vor allem von grossen Herstellern, wo grosses Werbebudget haben, die wollen ich eher verhindern, dass Produkte gut verglichen werden, weil sonst würde wieder der Kunde sehen, dass vielleicht eine andere, nicht so bekannte Marke ein gleichwertiges Produkt hat, das günstiger ist. Und das führt ja immer zu so Fantasiebegriffen wie Super Black Triniton und irgendwelche Features, wo quasi die Marken erfindet und schützt, damit nicht andere Fernseher das auch können. Als Feature haben, obwohl sie in der Standardtechnologie ist, wo du einfach kannst einkaufen an der Fabrik.
Ja.
Das ist so die Differenzierung, die man versucht. Das machen nach, je grösser der Hersteller, desto mehr versucht er, eigentlich den Vergleich von seinen Produkten zu erschweren für den Kunden. Also er hat tatsächlich eine Motivation, um Intransparenz zu schaffen. Und wir versuchen eigentlich wieder Transparenz in die Vielfalt von Produkten zu bringen. das bisher Dominante von dieser Funktion ist zum Teil gar nicht so einfach, weil dann die Funktion mit dem Markenbegriff so bekannt ist, dass die Leute nach dem suchen und gar nicht nach der Technologie, die dahinter liegt, oder?
Genau. Genau, die suchen nach QLED zum Beispiel, obwohl QLED ist, hat Samsung mehr oder weniger für sich gepachtet, aber andere haben genau die gleiche Technologie und nennen sie einfach anders, aber niemand sucht dann nach Triluminos zum Beispiel oder so etwas, oder? Also
ja, genau, du hast bei Apple ihre super Retina,
ja,
wo schlussendlich ist einfach eine High-Density,
genau,
Pixel, oder?
Aber LCD, einfach, ja.
Hey, ja.
Ja, mach, Luca.
Ja, genau. Nach der sehr erfolgreichen Startzeit ist ja dann irgendwann mal auch noch die Migros mit ins Spiel gekommen, oder? Anfangs mit einer Minderheitsbeteiligung. Und wenn ich es jetzt nicht gerade völlig confused habe, dann sind wir auch mehr oder weniger gleichzeitig mit dem Schwestershop mit Galaxus gestartet. Das war etwa das Jahr 2012 gewesen. Hat das irgendeinen Zusammenhang gehabt? Da ist das also wie eine Mission gewesen, oder wie ist das genau abgelaufen dort?
Also ja, wir haben tatsächlich für das Skalieren von Digitec zu Galaxus haben wir dann eigentlich einen Partner gesucht, weil wir haben gesehen, dass wir sonst einfach viel langsamer sind. Mhm. So einen neuen Bereich aufzubauen, kostet schon Zeit und Geld. Und wir haben eine relativ viele Warengruppen quasi versucht, parallel aufzubauen. Da haben wir gesehen, dass es wie Sinn macht, einen Partner zu finden, der eigentlich die Expansion unterstützt. Und dort haben wir dann eigentlich das Glück gehabt, wahrscheinlich beiderseitig, dass sich die Migros und wir uns gefunden haben. Und dann eigentlich haben wir viel schneller können wachsen können, wie vorher, ja, besser haben können skalieren. Das ist, glaube ich, aus beider Sicht sehr erfolgreiche Partnerschaft jetzt.
Und wie ist noch ein...
Und das ist...
Wer hat... Entschuldigung.
Sorry.
Wie ist noch ein...
Wer hat da wen gefunden?
Aha.
Also weißt du, haben ihr quasi die Migros gefragt oder ist das umgekehrt?
Ganz im Detail ist es gar nicht mehr in Erinnerung, aber wir haben schon nach Investoren auch gesucht. Ja. Aber wir haben dann mitbekommen, dass die Migros hat eigentlich auch nach einem Kontakt zu uns gesucht hat. Also es scheint einigermaßen parallel, scheinen wir auf die Idee gekommen zu sein.
Aber ist auch dort, genau, dort ist eine Minderheitenbeteiligung gewesen. Mittlerweile gehört ja Digitec Galaxus vollumfänglich die Migros. Also ist das?
Nein, 70%.
Mehrheitlich.
Ja, die Mehrheit, sorry. Die Mehrheit. Genau. Aber habt ihr das dort schon so gesehen? Oder weißt, wie einfach hast du dich getrennt, sozusagen? Du gehst ja genau, irgendwie die Verantwortung von deinem Baby eigentlich so ein Tempo bei anderem.
Also wir haben noch nicht gedacht, dass wir die Verantwortung abgeben und haben das ja auch nicht gemacht. Also wir sind nach wie vor sehr autonom. Aber es hat ein gewisses Risiko gegeben, dass wahrscheinlich ein Investor, der jetzt sehr mühsam hat wollen zu tun, Möglichkeiten gehabt hat, um dafür zu sorgen, dass die Zusammenarbeit keinen Spass mehr macht. Also das Risiko haben wir gesehen und sind wir eingegangen und das hat sich zum Glück nicht bewahrheitet. Genauso, wir sind immer noch extrem autonom. Also die Schnittstellen sind gering und können gut agieren und haben eigentlich einfach noch die Unterstützung von der finanzstarken Mutter Migros, wo wir mehr Möglichkeiten haben, um die Dienstleistung für Kunden eigentlich schneller zu verbessern. Und auch Investitionen in neue Logistikcenter. Das ist ein bisschen das Problem. Also exponentielles Wachstum ist in dem Sinne schon cool. Aber das Problem ist ja, dass wenn du ein neues Lager brauchst, ist es dann nicht einfach das gleiche nochmal, wie du schon hast, und du musst ein doppelt so grosses bauen. Also die Investitionen gehen exponentiell auf, klar, machst noch Gewinn, aber wenn du schnell wachst, dann hast du meistens auch nicht den Fokus auf den Gewinn. Und das ist, dort gibt es schon einen gewissen Kapitalbedarf für die Investitionen.
Aber wie nehmt ihr das so wahr? Weil als Mitarbeiter hat man nicht unbedingt das Gefühl, man schafft für die Migros, jetzt für Mitarbeiter von Digitec Galaxus, oder? Weil, also, so Sachen Pensionskasse meine ich nicht einmal, aber einfach, wir sind Digitec Galaxus und so fühlt man sich auch, weil irgendwie, man hat ein paar Bonussachen von der Migros, aber wir sammeln keine Cumulus-Punkte und haben da sonst irgendwie nicht so viele Berührungspunkte. Aber wie ist es für dich? Weil du bist natürlich direkter im Austausch mit der Migros, aber dann ist die Migros auch irgendwie als Genossenschaft, ja, schon auch irgendein spezieller Verbund. Aber genau, fühlst du dich jetzt Teil als Migros oder ist das für dich auch eher, du hast dein Geschäft und da hast einfach immer noch ein kleiner Investor, oder wie siehst du das?
Naja, Florian, ich fühle das klar Digitec Galaxus und Migros ist einfach ein Partner und Investor, wo wir gerne und gut zusammenarbeiten, aber mit klar definierten Schnittstellen und viel Autonomie.
Genau, aber Autonomie, aber wie viel Einfluss hat oder nimmt die Migros so in dein Tagesgeschäft? Oder einfach ja, in die Entwicklung von
Digitec und Galaxus? Das Tagesgeschäft wirklich gar kein. Ich glaube, es ist ein Finanzcontrolling, halt wie in Konzernen üblich, oder dass es oben eine Abteilung gibt, die Finanzen von den verschiedenen Gruppenunternehmen konsolidiert und prüft und das Monitoring drauf hat. Das hat jetzt auch am Anfang auch positive Effekte gehabt, weil wir haben dann die Zahlen und Kennzahlen und alles nachher besser im Griff gehabt und den Qualitätsstandard erhöht. Wir sind jetzt sehr gut dabei. Und sonst ist die Schnittstelle gering. Vermutlich wäre es nicht so, wenn wir nicht würden, gut funktionieren. Also, ich glaube, ja. Ein wichtiger Teil davon, dass wir so autonom sind, ist wahrscheinlich, dass wir erfolgreich sind.
Genau. Never change a winning team. Solange es läuft, muss man ja auch nicht groß ändern gehen.
Genau.
Also in dem Fall ist aber die Idee ursprünglich wirklich, wo wir gesagt haben, wir machen jetzt Galaxus, das ist wirklich von euch. Also ich habe gesagt, wir haben Digitec, das ist halt da sehr IT-lastig. Wir wollen jetzt das Sortiment erweitern und wenn wir jetzt da plötzlich, keine Ahnung, Kühlschränke und Baseballschläger und was weiß ich auf Digitec verkaufen, dann ist das ein bisschen komisch. Wir brauchen einen separaten Shop.
Ja, das ist klar von uns gekommen.
Und erlaubt mir die Frage, man muss ja alles irgendwie ein bisschen doppelt machen, oder? Doppeltes Marketing, doppelte Markenpflege, doppelte Shop-System. Wie lange wird es Digitec noch geben als separater Shop? Oder wird das irgendwann einmal alles dann gleich zusammengelegt? Mit Galaxus zusammen, blöd gesagt. Auf Galaxus kannst du ja jetzt schon eigentlich alles posten, was du auf Digitec verkaufst.
Ja, Digitec, der Betrieb jetzt von der Marke Digitec kostet uns nicht mehr allzu viel. Zum Teil im UX, vor allem im UI-Design, Details von Farben, Schriftarten oder so. Aber sonst ist die genau gleiche Software und Engine. Also als Softwareentwickler überlegst du nicht zwischen Digitec und Galaxus, sondern eigentlich nur auf der Ebene vom UI-Design, also die Details, Farbgebung und so. Das UX ist ja auch gleich. Mhm. Und vom Marketing her haben wir die Investitionen in die Marke leicht zugunsten von Galaxus verschoben. Ja. Aber soweit wir jetzt sind, ist es effizient. Und die Marke finden wir nach selber auch nach wie vor noch cool. Mhm. Dort haben wir das Gefühl, halten wir sicher noch länger daran fest.
Hängt auch irgendwo ein bisschen Nostalgie dran, oder? Weil das ist ja die Ursprungsmarke, das ist der Ursprungsname. Ich glaube, das geht auch vielen von unserer Kundschaft so. Also ich glaube eben, dass man bei Digitec einkauft, das ist schon für alle, die das von Anfang an gemacht haben, ja, ist das halt einfach irgendwie so ein Brand.
Ja, das sehen wir auch in den Daten, dass teils Leute bei Digitec neue Elektronikprodukte einkaufen und bei Galaxus den Rest. Mache ich tatsächlich auch ab und zu.
Ja, irgendwie passiert mir das auch so. Ja, das ist schon irgendwie auch irgendwie so eben das ganze Nerdige, das Disruptive, das ist halt etwas, wo auch ich persönlich mega mit Digitec verbinde. Schon beim ersten Bewerbungsgespräch ist auch schon das Wort piratisch gefallen. Ich glaube, wir haben das sogar mal bei uns im Firmenleitfaden gehabt. Vielleicht haben wir es sogar immer noch. Wir wollen piratisch sein, oder?
Doch, das ist noch bei den Werten online. Hat sich eine hohe Seite, unsere Werte ist, einer davon ist piratisch.
Sollst du wissen,
Luca? Was heisst das für uns? Ja, eben, darum sage ich es ja. Für unsere Zuhörenden, was heisst das genau, piratisch sein? Und wie piratisch sind wir heute noch bei mittlerweile über 4'000 Mitarbeitenden?
Also piratisch interpretieren wir so oder nutzen wir so als Wert, dass jeder Mitarbeiter soll den Status quo hinterfragen und sich auch getrauen und Vorgesetzten wirklich sagen, wenn etwas nicht gut ist oder irgendjemandem reklamieren oder kritisch bleiben. Und neue Wege suchen, neue Ideen haben, kann man etwas verbessern, kann man es auch komplett überarbeiten, kann man einen Prozess vielleicht über den Haufen werfen oder stoppen. So ein bisschen das Denken außerhalb von der offensichtlichen Rahmenbedingungen. oder im Category Management kann man noch sagen, hey, wenn du die Ware nicht bekommst, offiziell, dann such einen Grau-Importweg. Also quasi einfach die Sicht, wie können wir das beste Kundenerlebnis bauen und dort möglichst viele Möglichkeiten nutzen und auf allen Ebenen eigentlich können Sachen in Frage stellen.
Gehört da gerade so unseren redaktionellen Teil auch ein bisschen dazu, zu dem Wert, eben so das Content-Marketing und dass wir auch, wir schreiben zum Teil auch negative Testberichte über Hersteller, die ja keine Freude haben, aber halt wie so mit dem Kunden halt im Hinterkopf. Ist das auch so etwas Piratisches oder wie sind wir auf das gekommen?
Ich denke schon, ja, dass man also konsequent sagt, hey, wir können schlecht über Produkte schreiben oder unsere Werbekampagne, wo wir uns bei Digitec jetzt, wo wir schlechte Bewertungen inszenieren oder bei Galaxus, wo wir uns per se über Werbung lustig machen, gehört sicher auch zu der Firmenkultur.
Ja,
aber also wir sind dort auch kritisch, oder dass wir auch kritisch gegenüber, keine Ahnung, einem grösseren Hersteller oder einem neuen Produktversprecher sind und sagen, hey, wir haben eine Redaktion, die kann das anschauen und sagen, hey, Kool-Aid ist einfach die Technologie, das haben alle, aber Samsung hat die einfach so viel Marketing gemacht, dass du es kennst. Oder was auch immer, das, ich glaube, das finden wir cool und ich glaube, das finden auch Mitarbeiter cool und auch Kunden.
Aber wie hast du das Wort noch am Anfang? Weil ich bin jetzt auch schon seit 10 Jahren dabei, wo das angefangen hat und dort hat man schon noch gemerkt, wie man auch intern aneckt. Und ich nehme an, du als Chef hast das sicher auch gespürt und vermutlich auch von extern auch, oder?
Ja, es ist erstaunlich immer wieder von intern, sogar auch von intern, wo die Leute sagen, ja, aber das kann man nicht machen, aber wieso schreiben wir schlecht über ein Produkt, wir müssen es doch verkaufen. Das ist schon noch interessant, wie man noch häufig als Mitarbeiter automatisch so eine Firmensicht übernimmt, wo vielleicht gar nicht die persönliche Sicht ist. Und dann wie versucht, die zu vertreten. Es scheint, ist es noch häufig gefordert, aber manchmal habe ich das Gefühl, ist es vielleicht sogar auch bei anderen Firmen einfach gar nicht so klar gefordert. Man sagt, du kannst schon, könntest schon auch kritisch sein. Aber die Leute wie schon, wie soll man sagen, vorauseilend versuchen, das zu machen, was sie das Gefühl haben, erwartet die Firma. Das ist auch politisch, denke ich, ein Problem, dass kein ein Tabaklobbyist wäre vielleicht dafür, dass Tabakregeln verschärft werden oder Nikotin noch härter reguliert, aber er nimmt dann doch die Rolle wahr als in diesem Job und vertritt dann die Interessen, obwohl es für gar niemand gut ist, außer wirklich für die Firma, die quasi den Gewinn maximieren will, aber auch dort ist es nicht wahnsinnig langfristig nachhaltig. Also es ist so noch ein spannender psychologischer Effekt. Das ist vielleicht schon das, was mit piratisch meint, hey, behalte auch deine eigene Sicht als Person und als Individuum und bist kritisch auf das, macht das wirklich Sinn? Ist das ein Mehrwert für Mitarbeiter, Kunden, Unternehmen, Gesellschaft? Und dort halt auch das erwähnt, wenn man findet, hey, das ist nicht gut oder das ist schädlich oder so.
Aber du hast sicher auch hässige Mails mal bekommen, nicht? Weil ich mag mich zum Beispiel auch mal erinnern, ich glaube, ich habe irgendetwas geschrieben, irgendein Migros-Subunternehmen ist gehackt worden. Und dann hat mich dort auch intern einer angeschrieben, hey, wie kann ich über das schreiben, das geht doch nicht. Und ich habe gemeint, die hat sogar noch im CC an euch und so geschrieben, dass es nicht geht. Also dann hast du sicher auch von Hersteller eben, nicht so
früh. Ja, denke, die meisten Mails gehen, glaube ich, wirklich tatsächlich direkt ins Marketing, also zum Beispiel an Martin oder so, oder dann auch noch an Flo. Ich komme relativ selten selber die Mails über. Also für Kunden noch häufiger mal, wenn ein Kunde ein Problem hat. Und bei den anderen eher weniger, aber ich komme schon manchmal mit über, dass das Mail gibt. Ja, ich glaube schon bei jeder Werbekampagne oder ich glaube früher noch mehr. Die erste Kampagne mit den negativen Produktbewertungen sind auch Hersteller auf uns zugekommen und gefunden, wieso machen die Werbung mit und sagen, das Produkt ist schlecht.
Das ist glaube ich, ein Kompliment, oder? Wenn du...
Ja, das ist ja ganz so das Spannungsfeld zwischen dem kurzfristigen Denken, wo halt eben genau die viele Distributoren, Lieferanten, Hersteller und so etwas haben und halt mehr so dem langfristigen Denken aus Kundensicht, wo ihr vielleicht versucht zu vertreten, oder? Und so halt auch langfristig erfolgreich zu bleiben und halt ja, irgendwie den Mehrwert für den Kunden zu schaffen, oder?
Ja, ein grosser Teil des Problems sind auch die kurzfristigen Boni, oder? Wenn irgendein so ein Importeur ein Quartalsziel hat und einen Bonus bekommt, ich glaube, Bonus sorgt dafür, dass die Leute wie nicht mehr breit denken, sondern wie im Schnitt statistisch einfach blind auf das Ziel gehen. Nicht immer, ja. Oder? Man vielleicht schon manchmal noch anders handeln, aber einfach im Durchschnitt führt es dazu, dass mehr die Leute nicht mehr überlegen, sondern einfach das Ziel verfolgen. Das ist wie ein Game, oder? Wenn du im Game willst, die Level schaffen, willst du auch die Level schaffen. Und das Gleiche passiert ein bisschen, wenn du so einfache Ziele setzt und sagst, wenn du das Ziel erreichst, die Zahl, dann gibt es den Bonus. Dann machen die Leute halt irgendetwas dafür, oder?
Ja, genau. Auch wenn es langfristig wird. Wir haben schon ganze Wirtschaftskrisen auf das aufgebaut, glaube ich. Du, apropos internes Feedback. Wo holst du dir eigentlich deine Beratung für Produkte ab, die du willst kaufen willst? Also, mich hast du noch nie gefragt wegen einem neuen Fernseher.
Ja, Fernseher habe ich tatsächlich schon länger keinen neuen mehr gekauft.
Ja, viel neuer
viel ist der Projektor, der ist aber auch schon ein Zeitchen alt, aber es ist, das ist jetzt ein Filme sind schon cool, so 4K-Projekte, HDR, den brauche ich ab und zu, das ist so ein Filmerlebnis. Das ist ja viel bewusster als ein Fernseher. Mhm. Du musst wirklich überlegen, willst du einen Film schauen? Und du hast auch automatisch so ein bisschen Jahreszeit-Tilt drin. Ich meine, im Winter wird es früher dunkel, dann schaust du eh nochmal einen Film, im Sommer, wenn es bis um 10 Uhr hell ist. Wir haben jetzt nicht die beste Rolle, oder? Dann ist es auch wirklich Zell, oder? Das reguliert sich wie von alleine mit den Jahreszeiten. Finde ich fürs Verhalten, fürs Filmverhalten, finde ich einen Projektor ideal, weil auch das Umzappen und all das Zeug machst du wie nicht.
Ja, viel weniger, oder? Ist wie im Kino, du hast irgendwie den Second Screen irgendwie viel weniger präsent und so. Das ist ja beim Fernsehen ist das irgendwie so schnell, also es passiert auch mir. Meine Aufmerksamkeitsspanne ist in den letzten Jahren massiv gesunken. Das ist so schlimm eigentlich. Oder auch das Commitment, zu sagen, ich schaue jetzt einen Film. Ich sage eher, ich schaue mal eine Folge von einer Serie. Und dann bleibe ich gleich vielleicht 2-3 Folgen dran und habe 3 Stunden geschaut. Aber am Anfang habe ich noch das Gefühl, ja, ich weiß noch nicht, ob ich heute für 2,5 Stunden mal committen für einen Film.
Aber das heisst, du hast keinen in deinem Haus nicht irgendwie so einen Kinosaal gebaut oder so. Weil du bist ja gleich CIO eben von einem der erfolgreichsten Schweizer Unternehmen. Darum, wie viel Silicon Valley CEO steckt denn in dir? Stehst du morgen um 4 Uhr auf für einen kleinen Halbmarathon und noch eine Stunde Yoga? Und
Nein, ich wohne auch nicht in einem Haus. Das ist Wohnung. Und eher unspektakulär. Aber Sport mache ich schon gerne.
Aber nicht am Morgen um 4 Uhr.
Aber nicht am Morgen.
Zuerst einen Kaffee.
Genau, eben zum. Vielleicht die Community-Sachen. Community ist ja bei Digitec auch schon immer mega gross gewesen. Und wie nimmst du das eigentlich wahr? So der Austausch mit unserer Community, wo irgendwie eben vieles kommentiert, zu allem eine Meinung hat und ja, irgendwo amigs das so ein Anteil hat an dem, was wir machen, habe ich amigs das Gefühl.
Die Community ist schon cool. Also wir haben sicher noch Potenzial, zum Teil Funktionen zu verbessern bei den Diskussionen oder was auch immer. Ich glaube, sehr gut funktioniert es bei dem Blog. Und die Community ist auch recht konstruktiv mehrheitlich. Also wenn du so vergleichst mit den anderen Plattformen, keine Ahnung, 20 Minuten YouTube oder so, wo zum Teil nicht so recht weißt, was schreiben die Leute dort, also so nicht sehr konstruktiv. Das ist bei uns noch recht konstruktiv und wir nehmen da den Input wahr. Wir haben den Artikel über Kaufsucht von Thomas Meyer.
Ja.
Der hat eigentlich zur Inspiration oder zur Idee geführt vom Feature, wo wir letztens ausgerollt haben mit der Ausgabenübersicht und dem Kauflimit pro Monat, wo man sich setzen kann. Das ist eigentlich echt ein cooles Feature. Das ist eigentlich entstanden aus dem Blogbeitrag und der Diskussion unter dem Blogbeitrag. Ich habe gesehen, der läuft recht gut. Ich habe ihn dann auch noch angeteasert auf LinkedIn. Einen Kommentar gelesen und dann gedacht, hey, lohnt es sich nicht, das mal genauer anzuschauen? Gibt's, wie viele Kunden sind das, die das Bedürfnis haben? Ist das ein Problem? Dann eigentlich im UX Research und dem Product Owner quasi Entwurf von der Initiative erstellt. Sie haben es weiter recherchiert und gefunden, hey, wenn du Ausgabenlimit setzen kannst, braucht es noch eine Ausgabenübersicht, dass du überhaupt einen Überblick hast. Und so ist dann eigentlich das neue Produkt entstanden aus einem Ping-Pong zwischen der Community, redaktionellen Blogbeitrag, Product Owner, UX Research. Dann hat es quasi die Dynamik gegeben. Also es ist sicher ein schönes Beispiel für agile Entwicklung.
Aber eben,
sie sind, bei mir ticket.
Sie sind ja nicht immer positiv, natürlich, der Kommentar, respektive bei Pflanzer ist ja immer so ein Reizthema bei uns. Hast du dann auch mal etwas darüber geschrieben, wie ist es eigentlich zu dem gekommen? Also, respektive, man setzt sich dann immer noch weiterhin auf Pflanzer, aber man kann es mittlerweile kann man sie auch abwählen. Ist das auch so ein bisschen durch Community-Feedback entstanden?
Ach, dass man es abwählen kann, ja, ist auch durch die Reklamationen eigentlich entstanden. Diskussionsbeiträge, die sehr kritisch waren und dann natürlich auch im Artikel haben wir gefunden, okay, der Kunde soll die Möglichkeit haben, zu sagen, ich bevorzuge die Schweizer Post. Weil wenn die Ware über einen Händler kommt, haben wir ja auch keine Möglichkeit, um den Versandpartner zu wählen. Aber wenn es über uns kommt und der Kunde die Schweizer Post bevorzugt, dann halten wir es wahrscheinlich zu 99,99% hier. Also dann kommt es wirklich nicht mehr über Pflanzer. Pflanzer hat sich schon verbessert, das sehen wir klar in der Zusammenarbeit. Dort investieren wir auch Zeit. Und es schmerzt uns nachher, wenn Kunden weniger zufrieden sind. Es gibt aber auch Fälle, wo der Kunde kritischer ist bei Pflanzer als bei der Schweizer Post, obwohl sie die Gleichleistung erbringen. Also die Schweizer Post hat sicher ein höchstes Ansehen im Schweizer Markt. Was hat zu dieser leichten Verzerrung geführt. Das hat aber auch tatsächlich Sachen, die schlechter funktioniert haben oder noch schlechter funktioniert bei Pflanzer. Aber wir sehen, so stark wie man wachsen, einfach einen grossen Mehrwert drin, wenn es ein grösseres Ökosystem gibt an Paketdienstleister als nur jemand. Es hat ja auch dazu geführt, dass dann No-Time ist gekommen als neuer Anbieter mit der Blitzlieferung. Ja. Leider hat es nicht nur gut funktioniert, dass jetzt die Dienstleistung nicht mehr existiert. Aber ich glaube, das zeigt, wie, dass wenn es mehr Anbieter gibt, steigt die Chance für innovativere Dienstleistungen. Und wir sehen dort, wie ein Teil von unserer Aufgabe als mit unserer Größe drin, ja, das eher zu unterstützen als zu bremsen.
Ich glaube,
es ist immer besser, wenn es mehrere gibt. Genau, es ist wie so eine Mischung zwischen praktischer Überlegung, aber auch ein bisschen Ideologie dahinter, eben, dass man das so ein bisschen fördern soll auf dem Schweizer Markt.
Genau.
Dann?
Ja, apropos Schweizer Markt. Es gibt ja noch einen anderen Markt, über den haben wir jetzt auch schon ein bisschen angestreift, ein bisschen weiter oben im Norden, nämlich Deutschland. Das erklärte Ziel ist ja, dass man dort in die Top 5 der grössten Online-Shops reinstoßen könnte. Aktuell sind wir aber noch auf Platz 30. Wie kommt man jetzt in die Top 5 rein und wie lange dauert das?
Ja, also Prognosen sind immer schwierig, aber ich glaube, wenn wir gemäß Plan so vorwärts kommen, sollten wir das in den nächsten 5 Jahren schaffen. Mhm. Wie man nach dem Detail wächst, ist schwierig zu genau voraussagen. Was sicher ein bisschen überraschend war, ist der quasi Gegenwind von Herstellern. Ich hätte jetzt gedacht, dass es rational Sinn macht, als Hersteller zu sagen, hey, es ist wie gut, wenn es mehr Alternativen gibt zu Amazon, weil die haben eine sehr amerikanische Firma. Das heißt, wenn sie mehr Geld rausziehen kann, dann nimmt sie mehr Geld raus. Ah. Und wahrscheinlich bis zum Untergang vom Hersteller. Also die Grenzen ist, also es hat wie keine. Und wir haben das Gefühl, unsere Anforderungen an Hersteller, an Margen ist sehr kooperativ, also weniger aggressiv, als wir das teils von anderen kennen, die sagen, hey, du musst einfach mehr Marge geben oder so, sondern wir sagen, wir bringen eine Dienstleistung für dich. Und die kostet etwas, wir haben Software entwickeln, wir haben Logistik und alles. Und, aber wir wollen eine gute Dienstleistung erbringen und nicht einen fairen Preis auch gegenüber dem Hersteller. Aber nichtsdestotrotz ist der Gegenwind recht gross gewesen und auch von Amazon selber, wo dann eigentlich Druck macht auf Hersteller, zum Druck machen auf uns oder uns nicht beliefern, was noch interessant ist. Aber es ist nach je nach Hersteller und Situation ist ganz anders. Also es ist nicht homogen, sondern sehr heterogen. Also bei Teilsmarken funktioniert es gut, bei anderen weniger, bei gewissen gar nicht. Ich glaube, das ist so der anstrengende Kampf, um sich etablieren auf einem Markt. Das geht noch viel länger, als es geht, wenn man einfach die gleichen Preise hätte wie alle anderen und könnte arbeiten, würde man wahrscheinlich viel schneller wachsen. natürlich vorgenommen, aus meiner Sicht, dass wir einfach den besseren Online-Shop haben und das bessere Kundenerlebnis. Aber so braucht es länger und ist anstrengender. Aber insgesamt sehen wir schon jetzt, dass es einen Vorteil hat für die Schweizer Kunden.
Ja, genau, das wäre auch meine Frage.
International günstiger einkaufen. Also wir haben schon gewisse Marken, wo wir die Preise in der Schweiz senken können durch den zentralen Einkauf.
Also will man insgesamt mehr einkaufen bei dem Hersteller?
Ja, insgesamt mehr und vor allem ist das Preisniveau in der EU, insbesondere in Deutschland, doch noch tiefer als in der Schweiz. Also häufig verlangt dem Hersteller eine Schweiz-Prämie. Also manchmal ist auch einigermaßen berechtigt. Es gibt gewisse Kosten, die in der Schweiz anfallen, die höher sind. Aber teils auch einfach, weil er kann.
Das ist der Nachfolger vom Grauimporter, den wir angefangen haben damit.
Ja.
Also spirituelle.
Hey, und wie erlebst du, am Anfang ist klar gewesen, Amazon ist der grösste, das ist der Marktreise, aber jetzt kommen ja eben immer mehr auch so die Billigshops aus China. Und hat man aber immer das Gefühl, dann hört man wieder viel davon, dann wieder ein bisschen weniger, aber gleich, die wachsen ja alle. Wie erlebst du eigentlich die Konkurrenz?
Das muss man sicher ernst nehmen. Ich glaube, vom Sortiment her spielt es schon in einem anderen Bereich, also sehr viele sehr günstige Produkte. Also, und auch qualitativ eher auf einem Level, wo jetzt nicht unbedingt der ist, wo der Schweizer Kunde erwartet oder wo in Europa üblich ist. Also Produkte, die halt wirklich nicht lange halten oder wo schlecht sind oder so. Aber sie haben sicher auch Angebote, die für den Kunden interessant sind. Also du kannst halt sehr günstig keine Ahnung, Geburtstagsgeschenke kaufen, wenn du das findest, dass es das braucht. Fände ich jetzt idealerweise nicht, oder? Weil du hast wieder mehr Plastik, die du in Umlauf bringst. Aber ich glaube, das sind so die Überlegungen. Oder halt spottbillige Kleider. Auch wieder das Problem, ultra-fast Fashion. Also brauchst du so billige Kleider, kaufst du nicht lieber ein besseres T-Shirt, das vielleicht 2 Jahre kannst brauchen, bis es kaputt ist. Ich glaube, das ist noch wie so ein Konsumbeschleuniger. Also, aber ich meine, wir machen es auch einfach und komfortabel, um ein Produkt zu kaufen.
Aber bei uns, das habe ich auch schon gelesen, selber habe ich es noch nicht beobachtet, vielleicht suche ich die Produkte nicht, aber ich lese einmal in den Kommentaren, dass es auch bei uns mittlerweile viel halt eben so Billigware hätte, die von irgendwo kommen. Nimmst du das auch wahr, respektive was macht Digitec Galaxus dagegen, um da ein bisschen Gegensteuer zu geben?
Also im Category Management investieren wir schon viel in die höhere Qualität des Sortiments. Aber wir haben ja auch Händler auf dem Marktplatz. Und wenn jetzt ein Händler sein Sortiment anpasst, also wir können wie nicht sagen, du darfst die 10 Produkte nicht bei uns verkaufen. Also so kartellrechtlich oder vom Markt her. Mhm. Also man kann schon klare Kriterien definieren, was aber gar nicht immer so einfach ist. Also wann ist ein Produkt nicht genug gut, um es zu verkaufen? Also so, das ist wie so ein fließender Übergang. Das heisst, dort ist sicher eine grosse Herausforderung. Und bei Amazon ist es sicher komplett eskaliert, weil dort hast du ja auch das pure Chaos im Onlineshop und zum Teil auch Händler, die absichtlich falsche Cheat-Ins oder Produktinfos schicken, damit das Produkt nicht als gleiches erkannt wird, sondern dass es schon auf der Suche Resultatseite als einzelnes Produkt ist. Also das heisst, es ist pure Chaos. Es ist nicht sehr angenehm zum Stöbern. Ich glaube, dort kommen sie uns eigentlich entgegen.
Matt, aber
also sie werden wie schlechter.
Man hat aber gleich das Gefühl, sie können einfach machen und sich leisten, was sie wollen. Und ich glaube, vermutlich haben sie einfach irgendwann mal so eine Grösse, wo fast nicht mehr einer das Wasser reichen, oder?
Und wir haben ja trotzdem auch so die Marktplatzangebote, die du jetzt angesprochen hast. Das geht ja dann doch auch so ein bisschen in die Richtung, dass wir weniger Kontrolle über das Sortiment haben selber. Und zum Teil gibt es ja dann auch das gleiche Produkt für verschiedene Preise und je nach Verfügbarkeit wird es halt dann von einem Marktplatzhändler angezeigt und so. Da lese ich auch immer wieder mal aus unserer Community eben so ein bisschen Kritik an dem, warum wir das machen und so. Was ist der Grund oder was ist die Strategie dahinter? Es geht wirklich darum, dass ein grösseres Sortiment wie wertvoller ist als die Kontrolle?
Es ist sicher ein Spannungsfeld und es gibt negative Beispiele, aber in der Mehrheit funktioniert es schon recht gut. Also es gibt auch Marktplatzhändler, die wirklich die gleiche Lieferqualität haben und alles wie wir bei uns messen, also wo alles einwandfrei funktioniert. Und wir sehen den grossen Mehrwert schon, dass der Kunde halt Produkte findet, die er sucht. Und es hilft eigentlich dort, schneller noch das Sortiment anzubieten, als alles selber aufzubauen. Dass man wie eher vielleicht noch ein Produkt in einer Nische anbieten, wo man vielleicht intern nicht priorisieren würde. Also aus Ressourcengründen, wenn wir nicht alles gleichzeitig machen können. Und über den Marktplatz können wir halt die Produkte wie auch anbieten. Und am Marktplatzhändler gibt es nicht dann die Sichtbarkeit und die Infrastruktur von unserer Plattform, wo der Kunde filtern kann, wo er gute Suche hat, wo er im SEO gut funktioniert. Und dort bieten wir wie am Marktplatzhändler eigentlich die Dienstleistung an, dass er sein Produkt-Know-how besser kann verwerten.
Was ich auch noch mal frage, weil eben du bist ja der CIO, also du bist schon im technischen Bereich, schaffst du viel und bei Digital Galaxus ist ja sehr, viele von den Systemen sind ja Eigenentwicklungen. Ist das eigentlich etwas, wo es hat sich einfach so ergeben, weil es keine gute Alternative gegeben hat oder einfach, weil ihr es gerne selber gemacht haben? Oder wie ist das eigentlich gekommen, dass man auf eigene Sachen gesetzt hat, statt halt irgend praktisch etwas einzukaufen? Also weil gerade das ERP, oder unser System, wo ja wirklich eigentlich alles ja. drauf basiert, das ist ja ERP-System gibt es, aber das ist ja auch eine Eigenentwicklung. Ich
programmiere eigentlich alles selber. Die gute Frage ist, hat es da irgendwann eine größere Strategie gegeben, die wir ganz früh entschieden haben? Wahrscheinlich eher nicht. Ich glaube, wir haben schon auch Spass gehabt, die Sachen zu entwickeln und weiterzuentwickeln und zu programmieren.
Ja, heute scheint sie einfach ein Vorteil zu sein.
Yeah.
Heute scheint es ja auch ein Vorteil zu sein, weil es geht ja vieles.
Genau.
Jetzt versucht man ein bisschen weg von den Amerikanern zu kommen, von dieser Software. Und das ist gut verdankenswert.
Wir haben dann wie mit der Zeit gesehen, dass es wirklich ein Vorteil ist, dass wir halt viel flexibler sind und viel genauer können Kundenbedürfnisse erfüllen oder etwas entwickeln, genau so, wie man es will. Und auch ohne all den Overhead, der mitkommt, wenn du eine Drittlösung kaufst. Also mit einer Drittlösung, vor allem Firmenkundenlösungen, die leben ja meistens von den Grosskunden. Und grosse Kunden gleich grosse Firmen, gleich komplizierte und verworrene Prozesse. Und das schlägt nach immer auf die Softwarelösungen durch. Das heißt, wenn du so eine Standardlösung kaufst, kaufst du eigentlich komplizierte, verworrene Prozesse. Und das gilt nicht für alle. Es gibt ja Softwarelösungen, die klar für Kleinkunden oder Kleinfirmen gedacht sind. Die haben das Problem nicht, weil die müssen ja vereinheitlichen. Aber bei grösseren Lösungen geht es eigentlich immer in die Richtung. Ich meine, intern kennen wir es auch, brauchen alle ab und zu, sind gezwungen und auch ich, das Success Factors zu brauchen. Ich meine, das ist ja haarsträubend schlecht, oder? Das ist eine professionelle, grosse Lösung, oder? Yeah. Und wenn du es bedienst, hast du das Gefühl, es ist gar nicht möglich, dass dort ein UX-Design und Entwickler dran schafft, das ist ein gutes Produkt. Es kann nicht sein, dass sie selber das Produkt gut finden. Aber irgendwie haben sie die Firmenkundenlösung gebaut und die kann halt wie einfach tausend verschiedene Sachen, dass auch irgendwelche Konzerne von UBS zu was auch immer könnten mit schaffen und alles abbilden mit irgendwie 30 Stufen und so. Dann ist quasi die Software schlecht. Oder man, dort haben wir jetzt entschieden, das brauchen wir so selten, dass wir nicht selber programmieren. Das ist jetzt hier okay. Wenn der Mitarbeiter kann nicht einmal im Jahr das Tool braucht.
Eben, es ist, wie die uns nicht kennen,
schon das HR.
Genau, schon für wo man sind Leistungsdaten, sind Lohn und das MAG und so, Mitarbeitergespräch, das ist dort, läuft über das.
Ja, genau.
Das braucht man nicht so oft.
Aber wenn der Kunde oder der Mitarbeiter im Alltag kann man so etwas nicht zumuten, oder? Dass es tägliche Arbeiten sowohl für den Kunden als auch für den Mitarbeiter muss die Lösung besser und effizienter sein. Ja.
Das schon dazu und das kostet aber auch viel Geld, oder? Das alles selber zu entwickeln. Also ist es unter dem Strich noch eher teurer oder eher günstiger, wenn man so Zeug selber entwickelt, statt dass man es einkauft?
Also wenn du es einkaufen würdest, könntest du gar nicht den Online-Shop so anbieten, wie wir ihn haben.
Ja.
Also so mit Produktfiltern und wie es integriert ist, wäre nicht möglich. Und auch teils Automatisierungen wäre nicht möglich, weil es gibt nicht eine Lösung, die dann alles könnte. Sondern müsstest du eigentlich ein System haben, das mit ganz vielen Schnittstellen interagiert. Und aus unserer Erfahrung ist auch das dann eben ein grosser Aufwand, aber einer, der häufig am Anfang ein bisschen unterschätzt wird, dass dann auch die Schnittstellen viel Zeit kostet.
Ja.
Und es ist auch nicht so, wie du willst.
Ich finde es trotzdem irgendwie krass. Also ich weiß nicht, ob das außergewöhnlich ist oder nicht, oder den Leuten bewusst ist. Ich meine, wir sind ja primär trotzdem ein Online-Shop, oder? Und kein Softwareunternehmen. Und trotzdem ich so viel Eigenentwickler. Also wie viele Entwickler, weißt du das zufälligerweise? Wie viele Entwickler haben wir angestellt?
Also die ganze Produktentwicklung sind es um die 400.
Das ist Wahnsinn.
Also inklusive UX, UI und so, ja.
Das ist ja Wahnsinn, oder? Da können wir fast meinen, wir sind nicht nur Online-Jobs, sondern eben auch noch Softwareunternehmen, was wir da machen. Aber hat es auch schon Sachen gegeben, wo du gesagt hast, ja, das bauen wir jetzt selber, das machen wir, und im Nachhinein gefunden hast, hätte man es doch lieber extern gegeben?
Nein, meistens war es umgekehrt gewesen. Wenn wir doch mal probiert haben, etwas zu nutzen, was es gibt, dann haben wir es dann nachher doch selber gebaut. Also ein Beispiel ist der im Galaxus Assistant, der Chat. Dort haben wir zuerst die Drittlösung gebraucht vom einen Anbieter, dann haben wir die zu wenig gut gefunden und dort hat es eine andere gegeben, eine andere evaluiert. Die ist aber so, das ist doch eine größere Lösung, aber die hat so viele Bugs gehabt und Updates mit Breaking Changes, dass wir dann entschieden haben, hey, das bauen wir selber. Und jetzt sowohl im Mitarbeiter haben viel ein schlankeres Interface, also wir sind zufrieden damit und haben viel mehr Möglichkeiten zum Weiterentwickeln als vorher. Es ist aber per se nicht schlecht gewesen, dass wir mal die Drittlösung integriert haben, weil wir haben noch sehr genau herausgefunden, was funktioniert und was funktioniert nicht. Also wir haben quasi etwas gelernt beim Implementieren von der Drittlösung und dann gefunden, okay, das können wir selber besser. Das ist nicht besser im Sinn, wir können alles nachbauen, was die auch können, weil vieles braucht Schiffe gar nicht. Und wir können viel präziser das bauen, was wir brauchen, und das aber viel besser. Das ist häufig halt der Vorteil, wenn du es selber baust. Weil wenn du Lösungen nicht kaufst, kann nicht, kaufst du eigentlich wie ein Auto, das x Zeug kann, das du gar nicht brauchst. Also so, das musst du nehmen, das zahlst du mit. Aber es ist wie für nichts. Und es verleitet dich auch dazu, dann ineffiziente Prozesse oder Zeug zu machen, die du gar nicht willst, weil es die Software schon mitbringt, die du einkaufst. Das ist in einer Gefahr. Also wenn du die Software einkaufst, dass die Mitarbeiter, die damit arbeiten, anfangen, irgendwelche neuen Prozesse aufzubauen, weil es die Software kann. Also du musst viel weniger bewusst überlegen, wie willst du ganz genau arbeiten, als wenn du selber baust. Wenn du selber baust, musst du dich überlegen, wie wollen wir ganz genau arbeiten, und dann implementierst du das. Wenn du eine Drittlösung einkaufst, dann ist es so, die kann das, das kann sie auch noch. Dann machst du plötzlich
Zeit, wo
du
gar nicht sitzt.
Wir sind ja schon lange dran, aber was mich jetzt gleich noch würde interessieren, ist das ganze KI-Thema. Über das hast du ja auch schon geschrieben. Ich habe das Gefühl, auch schon ein bisschen, du hast deine Meinung auch schon ein bisschen geändert. Wie viel KI kommt bei uns eigentlich, also, oder wie siehst du die ganze KI-Entwicklung? Kommt die auch bei uns an vielen Orten zum Einsatz, oder an gewissen Orten schon zum Einsatz? Aber wie stehst du zu dem, und genau, wie benutzen wir das?
Ich glaube, es gibt dort wieder zwei Aspekte. Ein Aspekt ist, es gibt wieder KI-Hype, wo jetzt recht läuft. Und dann gibt es das Thema Machine Learning, Data Science, neuronale Netzwerke, also so ein bisschen die konkreten Technologien dahinter. Ich meine, die brauchen wir ja schon, bevor es die LLMs gegeben hat, haben wir eigene Data Scientists und Machine Learning Engineer und so bei uns in den Teams. Also das Technologie Machine Learning, Data Science ist eigentlich fest verankert seit mehreren Jahren in der Firma und haben wir auch weiter investiert und ausgebaut. Und dann gibt es das konkrete Thema, das ist der AI-Hype. Dort ist noch ein Teil, ist die LLMs zu brauchen für zur Programmierung, also OpenAI, Codex oder Claude. Und es hat sicher einen Mehrwert, wenn man es richtig einsetzt, aber sicher auch viel Potenzial, um quasi Zeit und Geld zu verbraten. Dort gibt es sicher eine gewisse Lernkurve, aber was sicher ist, es wird nicht alle Probleme lösen, aber es wird ein weiteres Werkzeug sein, das für gewisse Anwendungsfälle sehr gut nutzbar ist und für gewisse andere weniger. Eine Gefahr besteht natürlich jetzt insgesamt aus Marktsicht, dass der Zugang zu Wissen einfach monetarisiert und monopolisiert wird. Also das offene Internet hat ja eh schon nicht mehr allzu viel Traffic. Also die meisten Leute befindet sich eigentlich nur noch auf proprietären Plattformen. Ich weiß gar nicht, 97% oder 95%, das ist recht krass. Das heißt, wieso soll noch jemand auf Wikipedia oder auf Stack Overflow oder auf Reddit Zeit investieren und Wissen austauschen, wenn alle nur noch die Schnittstellen brauchen, wenn ich all das komplett abstrahiere. Also das heißt, du verdienst ja kein Geld, aber Sichtbarkeit und Ehre hast du auch kein mehr. Ja. Also, wer generiert überhaupt noch neues Wissen?
Ja.
Und also man, wenn man jetzt Social Media anschaut, die sind ja heute wirklich nicht besonders gut. Aber man vor, zu den Anfangszeiten würde ich sagen, sind die Produkte aus Kundensicht schon besser gewesen. Also die sind auch wirklich extrem degradiert über die Zeit. Also es gibt den Begriff, den man braucht, Entschittification, oder? Also das ist nach die Monetarisierung, die dahinter steckt. Also es irgendwelche Investoren, die viel investiert haben, die Meta und Co. gefunden haben, wir wollen das Geld wieder zurück. Dann ist es von einem sozialen Netzwerk eigentlich zu einem Netzwerk geworden, zum Emotionen schüren und Werbung verkaufen.
Ja.
Und das ist noch die Frage, wenn jetzt so viel Geld investiert wird in die LLM, irgendjemand will das Geld zurück, also die das investieren, die investieren ja im Schnitt vermutlich aus dem Grund, dass sie viel Geld damit machen, dass sie das Geld investieren. Wie kommst du wieder an das Geld, das musst du irgendwo von den Kunden zurückholen. Also ich glaube, da gibt es schon gewisse Indizien, dass es zu Problemen kann führen.
Also das, also das andere Problem, dass sich das Internet wie so selber aufbricht oder das System, gibt es da einen Ausweg?
Ich meine, eine Hoffnung ist, dass es genug Anbieter gibt, dass die Grossen quasi die Investoren das Geld verlieren, zum grossen Teil, dass es quasi eine Bubble platzt oder genug stark und dass wir keine Ahnung, offene Lösungen, Open-Source-Lösungen. Ich meine, die Schweiz versucht mit Apertus etwas, aber ja, wir haben es ein bisschen getestet. Es ist jetzt schwierig, um es wirklich zu nutzen. Qualitativ, also es kommt klar nicht an die anderen Dienste momentan. Und dann kann man sagen, es ist quasi auch noch gut, dass Chinesen dort auch investieren, oder? Ich meine, immerhin hat es noch etwas anderes.
Aber das ist jetzt nicht der Konkurrenzkampf oder zwischen den verschiedenen LLMs in dem Moment, aber das Internet an sich, oder was du vorher angesprochen hast, oder mit dem, wer generiert überhaupt noch das Wissen, wie kommt überhaupt noch Traffic auf die Seite, wo dann ein Interesse daran hat, um einen Mehrwert zu schaffen, das löst das ja alles nicht. Also egal, welches LLM sich am Schluss durchsetzt oder wie viel, dass eben auf deinen proprietären Plattformen bleibst, das löst das ja nicht. Und ich nehme an, das merken wahrscheinlich auch wir schon, dass wir weniger Traffic bekommen, weil halt die Leute das einfach irgendwie per KI-Bot reinholen.
Also was dort die Lösung ist, wüsste ich auch nicht.
Ja.
Ich glaube, das ist sicher ein Problem. Also ein Teil ist vermutlich halt, dass auch die Kartellbehörden zu wenig das machen, was sie sollten. Also die ganz grossen Tech-Anbieter schauen, dass die nicht noch grösser werden. Also ich glaube, die würden eigentlich schon recht viele Kriterien erfüllen von Firmen, die früher zerschlagen worden sind. Wenn nur schon vom Namen her deutet sie darauf hin, wenn die eine Firma nennt sich Alphabet und sagt, G ist nur ein Buchstabe, also Google. Das ist offensichtlich quasi vom Naming her ein bisschen grösser wahnsinnig. Und Meta, dann ja auch neu sind wir Meta. Ja. Das hat ja nicht funktioniert mit ihrem Metaverse und so weiter. Aber sie haben sich vorsorglich schon mal umbenannt in die Richtung und hätten sonst noch gern gehabt, dass sie das quasi monopolisiert haben.
Hey, und wie
gesagt. Also das scheint mir schon recht offensichtlich ein Fall zu sein, zum schauen, dass die Firmen in mehrere Firmen aufgeteilt werden. Und wahrscheinlich jetzt auch Mehrwert für den Aktionär und für den Markt und für die Gesellschaft. Also,
passieren eben, wird es vermutlich ja leider nicht. Aber was mich dort auch noch interessiert, was ja auch uns direkt betrifft, oder, sind gerade die Hardwarepreise. Ganz am Anfang haben wir sie davon gehabt, wegen RAM und SSD, die immer hochgehen. Und das betrifft uns ja auch, eben gerade Digitec, wo eben entstanden ist als für Bastler und so. Und jetzt hat man wirklich das Gefühl, das Hobby geht vielleicht einfach verloren. Oder auch, also es betrifft auch Konsolen und so. Also, wie siehst du das? Es betrifft uns natürlich auch weniger verkaufen kannst, aber auch mit deinem PC eben, dann vielleicht nicht mehr aufrüsten.
Ja, der Hype ist schon ein bisschen absurd. Das stimmt. Es wird jetzt so viel gezahlt für die Serverfarmen von diesen KI-Firmen. dass quasi der normale Gebrauch von diesen Produkten sekundär wird für die Hersteller von diesen Produkten. Also das scheint schon ein gewisser Wahnsinn im System zu sein.
Also so quasi die grossen Firmen kaufen eigentlich die Hardware, wo für uns kleine Konsumenten denken, sie wären weg, um ihre grosse Serverfarmen zu unterhalten, um die ganzen KI-Bubbles zu füttern, um ihre Technologien weiterentwickeln. Und eben, uns bleibt dann wie nichts mehr übrig. Und das Wenige, das ist halt Anfrage und Angebot, das ist dann einfach schweineteuer, das Wenige, was übrig bleibt. Und ja, sie machen das eigentlich aber dann wiederum, eben, das ist wieder wirklich so, die Schlange muss sich selber in den Schwanz beißen, oder? Die bauen das alles, damit wir die LLMs und so benutzen, aber irgendwie bricht das System ja irgendwie zusammen und wenn niemand mehr das Geld hat, um es zu benutzen oder sich es leisten kann, das zu benutzen, dann wie kommen wir aus dem Teufelskreis raus? Also ich finde das auch eine mega schwierige Situation.
Und wie ist es so, einfach rein so wirtschaftlich gesehen, was Jobs anbelangt und so weiter, da herrscht ja ganz viel Ängste, sage ich jetzt mal, dass das KI alles auffrisst quasi und es braucht uns am Schluss alle nicht mehr Entwickler, uns auf der Redaktion oder was auch immer. Wie nimmst du das wahr? Hast du das Gefühl, es ist wirklich so etwas Grosses, Disruptives, wo jetzt alle Jobs wegfrisst oder ist das auch overhyped?
Das ist ziemlich sicher overhyped. Also wir sehen nicht, dass wir weniger Programmierer brauchen. Es gibt gewisse Aufgaben, die mit AI klar schneller kannst lösen, aber dann kannst du wieder den Output erhöhen. Und wenn ja alle die Tools brauchen, dann tun ja alle den Output erhöhen. Und es gibt ja wirklich keine natürliche Grenze für wie gut ein Online-Job kann funktionieren. Also das ist digital, das ist ja eh. Es ist arbiträr. Es ist ähnlich, wie man sagt, es gibt schon genug gute Filme. Wieso werden nicht alle Schauspieler und Regisseure entlassen? Es hat ja schon genug. Und die Aussage kannst du relativ gut begründen, dass es genug gute Filme gibt, für wenn jetzt ein neuer geboren wird und er in seinem Leben jede Woche einen guten Film gesehen, hat es wahrscheinlich objektiv gesehen genug gute Filme. Aber es gibt ja nichtsdestotrotz eine riesige Industrie, die noch Filme produziert. Und ich habe das Gefühl, die Industrie hat jetzt eher mehr schlechte Filme produziert als früher. Letztes Jahr habe ich irgendetwas wirklich ultra üble KI-generierte Hintergrundszenen. Also denkst du, was ist bei denen schief gelaufen? Das ist die zweite Staffel von, wie hat sie geheißen, irgendeine Serie. Das wirklich fast nicht können glauben, so falsche Nummernschild und so. Denkst, hey, was hat der Regisseur überhaupt keine eher mehr gehabt und auf nichts mehr geschaut, einfach nur noch produziert. Und ich dachte, hey, ich produziere jetzt das einfach. Oder das Budget ist zu klein gewesen, keine Ahnung. Mhm. Ich glaube, es gibt ja wie gar keine Grenzen, also bei Kultur und bei denen, also es ist sowieso arbiträr. Oder auch Musik, ja. Also mein Spotify, da kannst du jeden Tag 24 Stunden Musik hören. Und also es ist vorige Musik. Musik, es wird trotzdem neue Musik gemacht. Dort, je nachdem, wer fragt, sagen die Leute, ja, die neue Musik sind nicht mehr gut oder es gibt cooles Zeug.
Mhm. Hey,
das ist einfach ein bisschen schlechtes von
dem AI-Slop. Ja. Also.
Ja, genau. Also, ist ein bisschen positive Perspektive, vielleicht so ein bisschen zum Abschluss, dass es eigentlich nichts muss ersetzen, sondern dass es einfach mehr kann oder die Qualität kann verbessern von der Arbeit oder einfach, man kann einfach noch mehr machen, was man eigentlich immer kann. Ja,
hey. Ja, Verbesserung ist eine gute Frage. Mehr produzieren, wahrscheinlich ja, ob es besser wird. Es ist ja auch, ich glaube, was man wie wenig thematisiert wird, ist, dass ja in all diesen Produkten wird ja eine verzerrte Realität generiert. Also soziale Medien führen das schon ein bisschen dazu, dass die Leute psychologisch Probleme haben und unzufrieden sind, weil die verzerrte Realität dort ist und all die AI-Möglichkeiten für Bilder und Filme, die fördert das noch mehr. Das heißt, du siehst irgendwelche Sportler, also ähnlich wie ein Computerspiel. Im Computerspiel ist es recht offensichtlich, dass, oder für 99,99% ist es recht offensichtlich, dass Cyberpunk nichts mit der Realität zu tun hat. Oder? Aber bei diesen KI-Videos und Bildern fängt das an zu verschwimmen.
Ja.
Das heißt, du hast ein gewisses Gefühl, es gibt eine Realität, die gar nicht echt ist. Und wenn du bei Sport und siehst plötzlich in Videos Leute Zeug machen, die gar nicht möglich ist. Oder auch in den Filmen. Es wird immer mehr auf die Spitze getrieben. Aber ich meine, das ist ja auch völlig willkürlich. Also wenn es nicht echt ist, dann schon klar kann irgendeiner rumgumpen wie wild. Also man ist wie ein Comic. Aber ich glaube, es gibt wieder das Gefühl, dass ich kann gar nicht viel, ich kann gar nicht schnell rennen, aber es kann gar niemand so schnell rennen wie im Film. Hey Mann, das ist, also es ist gestellt. Also du musst dich nicht schlecht fühlen, wenn du jetzt das Zeug nicht kannst. Ich glaube, es gibt wie so eine alternative, nicht Realität, sondern es wird eigentlich immer mehr alles zur Illusion. Ich weiß nicht, ob das gut ist.
Ja, nein, ich habe es auf die Wirtschaft nicht gemeint. Nicht auf der Gesellschaft, da sehe ich deine Bedenken, ja, teile ich sehr stark.
Hey, vielleicht eben noch als Abschluss. Eben, jetzt gibt es Digitec 25 Jahre. Mal schauen, ob es nochmal 25 Jahre gibt. Galaxus hoffentlich schon. Aber hast du gleich noch irgendeinen Ausblick? Oder was, wie siehst du, wie geht es weiter mit Digitec Galaxus? Was ist das nächste Grosse, was wir erwarten? Oder wo zieht es uns hin?
Ja, ich glaube, bei der agilen Entwicklung ist es ein bisschen langweilig. Das ist nicht so riesengroße Projekte oder Pläne. Oder es gibt zum Teil schon grosse Pläne. Also klar, so das Lager, das man in Deutschland baut oder so. Aber es sind immer eigentlich Schritte in der wahrscheinlich seit, keine Ahnung, fast schon ewig gleiche Strategie. Wir wollen einfach den, relativ einfach gesagt, den besten Online-Shop entwickeln und den Kunden anbieten. In diesem Prinzip arbeiten wir schon seit Anfang an eigentlich weiter. Und je grösser wir werden, desto mehr Möglichkeiten haben wir, um dort noch mehr Kunden erreichen und unser Produkt zu verbessern.
Sehr gut. Also, und dann genau, irgendwann bauen wir unsere eigenen Datacenter, werden wir zur KI-Firma und dann machen wir einfach alle kaputt, oder? Nein, hoffentlich nicht. Also, in dem Fall, Oli, danke vielmals, dass du dir Zeit genommen hast, um mit uns zu schwätzen. Und genau, dann wäre es das gewesen von dieser Folge diese Woche. Ich danke euch allen fürs Zuhören und euch natürlich fürs Mitmachen. Und genau, bis in einer Woche. Tschüss miteinander.
Ciao,
tschüss. Tschüss.